Sie hören jetzt SWR 1 Rheinland-Pfalz Leute als Podcast mit Katja Heinen.
SWR 1 Leute und zu Gast ist ein Mann, der in seinem Leben schon viele Krisen durchlebt hat. Er war 140 Tage lang Geisel islamistischer Terroristen im philippinischen Dschungel. Er hat als Berater und Führungskraft für mehrere internationale Konzerne gearbeitet, hat ein Burnout erlitten, später die Kraft und den Mut gefunden, sich nochmal neu aufzustellen und eine Ausbildung zum Resilienztrainer und Coach absolviert. Heute begleitet er Unternehmen und Privatpersonen in Krisen und gerade eben ist sein Buch erschienen mit dem Titel »Stark durch Krisen – Von der Kunst nicht den Kopf zu verlieren«. Herzlich willkommen, Marc Wallert.
Guten Morgen, Frau Heinen. Herzlichen Dank für die Einladung.
Herr Wallert, falls sich ein Hörer fragt, wieso klingt das heute so komisch? Das liegt daran, dass Sie mir nicht gegenüber sitzen, sondern zu Hause am Rechner und wir Sie von Ihrem Rechner aus zugeschaltet haben. Das wird jetzt Corona-bedingt in nächster Zeit öfters der Fall sein. Wir hoffen jetzt einfach mal, dass Ihr Rechner zwischendurch nicht abstürzt, aber Sie sind ja krisenerprobt. Sowas wirft Sie sicherlich nicht um, oder?
Ja, ist ein schönes Beispiel tatsächlich, in Krisen flexibel zu bleiben, aber auch neue Wege zu gehen. Und das bringt ja am Ende vielleicht sogar uns nach vorne, digital noch besser vernetzt zu sein.
Jetzt sind Sie ja ein Selbstständiger, begleiten als Trainer und Coach normalerweise Privatpersonen und Firmen in Krisensituationen. Wie werden Sie das in den nächsten Wochen machen, wenn Sie den Leuten nicht mehr persönlich gegenüber sitzen können?
Ja, mir geht es tatsächlich wie vielen Freiberuflichen, die auch mit Veranstaltungen zu tun haben. Bei mir sind das Vorträge, Seminare und das ist natürlich wie bei vielen in den nächsten Wochen, vielleicht Monaten erstmal auf Null gesetzt. Und die gute Seite vielleicht an dem, was gerade passiert, ich habe ja immer gern den Blick auch auf die Chancen, die in Krisen liegen, ist, dass hier neue Wege gegangen werden und mein Ansatz an der Stelle ist eben jetzt auch sehr schnell digitale Formate zu entwickeln, um hier in Kontakt zu bleiben und um gerade jetzt auch Menschen und Firmen auch durch die jetzige Zeit zu begleiten.
Die können es jetzt dringend brauchen, glaube ich. Eine Lesereise mit Ihrem neuen Buch werden Sie auch erstmal nicht machen können. Das ist gerade druckfrisch erschienen. Stark durch Krisen von der Kunst nicht den Kopf zu verlieren. Passender könnte der Erscheinungstermin eigentlich nicht sein. War der Termin von vornherein so geplant oder haben Sie die Veröffentlichung jetzt vorgezogen?
Na, der Termin war so geplant und hätte, wenn man so will, auch nicht besser fallen können. Leider, muss man ja dazu sagen. Und das hat also mit Corona nichts zu tun, fällt aber zufällig in einen Moment, wo ich auch gerade zurückgespielt bekomme. Da ist unwahrscheinlich viel Bedarf, eben jetzt Orientierung zu bekommen in diesen Zeiten, die ja alle Menschen betreffen. Und schade natürlich um all das, was gerade ausfällt. Also Buchlesungen, die geplant waren, finden nicht statt. Aber eben auch Formate wie dieses machen es zumindest möglich, da in Kontakt zu gehen und vielleicht hilfreiche Erfahrungen auch zu teilen.
Jetzt sind Sie ja krisenerprobt, 140 Tage im Dschungel als Geisel islamistischer Terroristen. Das ist was, worum Sie wahrscheinlich keiner von uns beneidet. Da denkt man ja, wer sowas überstanden hat, dem kann nichts mehr Angst machen. Wie sehr beunruhigen Sie die aktuellen Geschehnisse rund um den Coronavirus?
Also erstmal nehme ich das genauso ernst, wie man das auch ernst nehmen sollte. Ich habe zugleich auch so eine Art Déjà-vu, weil vieles von dem, was jetzt gerade passiert, wie Menschen reagieren, habe ich das Gefühl, ich habe es in ganz ähnlicher Weise schon einmal erlebt und ich habe es eben auch schon einmal überlebt. Und ich habe dabei für mich festgestellt, was genau hat mir eigentlich geholfen im Dschungel. Und was sind auch nicht so hilfreiche Verhaltensweisen? Und damit bin ich im Moment sehr positiv in diese Zeit rein. Aber wie gesagt, ich nehme es genauso ernst, wie alle anderen Menschen es auch tun sollten.
Sie machen auch keine Hamsterkäufe?
Naja, also Hamsterkäufe ist natürlich erstmal von der Haltung her schon mal nicht gut. Also das beobachte ich gerade, sehr viel Panik, sehr viel Angst. Das ist ja per se schon mal nicht hilfreich, weil das auch schon mal das Immunsystem schwächt. Bevorratung ist etwas sehr Sinnvolles. Das habe ich nicht nur wegen der Corona-Krise. Das ist ja eine Empfehlung auch schon der Bundesregierung seit Jahren. Nicht für Corona, sondern für alle Fälle, für Stromausfall, was immer auch passieren kann. Und das ist tatsächlich auch etwas, eine Erfahrung, die ich im Dschungel gemacht habe, wo eben eine ähnliche Situation für mich mal war, dass man eben wirklich für den Notfall sich, bei uns war das damals ein Fluchtsack, ja, wenn wir schnell flüchten müssen, also immer etwas bereit zu haben für einen Fall, auf den man nicht hofft, vor dem man auch nicht Angst haben sollte, aber auf den man sich immer vorbereiten sollte, so wie man sich einen Rauchmelder in der Wohnung installiert, nicht um in Angst vor dem Feuer zu leben, sondern um mit dem Gefühl der Sicherheit auch wieder ruhig schlafen zu können.
Aber 20 Rollen Klopapier hatten Sie nicht in diesem Überlebenssack.
Nein, 20 Rollen habe ich immer zu Hause. Ich habe eine ganze Familie und insofern sind wir jetzt nicht panisch losgelaufen und haben gekauft. Aber wir haben tatsächlich, was man halt so braucht, was man haben sollte, von Wasser über ganz normale Nahrungsmittel, aber eben jetzt nicht irgendwie für 8 Monate, sondern für die empfohlenen 2 Wochen.
So, dann lassen Sie uns nochmal auf Ihre erste große Krisenerfahrung zu sprechen kommen, die Sie quasi zum Fachmann in Sachen Krisen gemacht hat. Das ist jetzt ziemlich genau 20 Jahre her, April 2000, da waren Sie 26 Jahre alt, erfolgreicher Unternehmensberater, haben viel gearbeitet und wollten sich erstmal so richtig gut gehen lassen. Sie haben mit Ihren Eltern einen Tauchurlaub in einem Tauchresort auf Malaysia gemacht. Es war Ostern, Sie haben mit einem Cocktail in der Hand auf dem Sonnendeck gelegen. Schöner geht's eigentlich gar nicht. Und was ist dann passiert?
Ja, das war wirklich der Wechsel von einer Sekunde zur anderen im Leben, wie das manches Mal passiert. Wir saßen ja wirklich, haben den Tag, den paradiesischen Urlaubstag genossen. Ich habe meine Eltern lange nicht mehr gesehen, weil ich ja im Ausland gelebt habe. Und wir haben auch noch auf diesen paradiesischen Moment angestoßen. Ja, und dann ganz plötzlich war es so, dass schwerst bewaffnete Männer da in dieses Restaurant reinstürmen. Das war ja eine ganz kleine Insel. Und das war erstmal ein Schockmoment, wo ich auch gar nicht im ersten Moment verstanden habe, was da passiert. Ich habe nur natürlich gemerkt, das ist nicht gut. Ich habe Riesenangst gehabt. Und dann ging es auch schon schnell weiter. Also die haben uns dann schlichtweg zusammengetrieben, in ihre Gewalt gebracht, in 2 kleine Fischerboote reingepfercht, wirklich klein. Und dann sind wir 20 Stunden übers offene Meer verschleppt worden. Und dann eben von Malaysia auf die Südphilippinen, auf diese kleine Insel Jolo. Ja, und da sind wir dann gelandet, völlig unvorbereitet.
Wie viele Entführer waren das?
Naja, gekommen sind ungefähr 18, also wenn wir richtig gezählt haben. Und haben dann 21 Geiseln mitgenommen.
Also fast ein Entführer pro Geisel.
Ja, genau.
Wann ist Ihnen wirklich klar geworden, wir sind jetzt in den Händen von Terroristen und es kann sein, dass wir sterben werden?
Also die Szenarien, die wir da durchgegangen sind, waren in den ersten Stunden ganz bunt. Ja, also vielleicht dazu so eine Anekdote, die zeigt, wie verrückt das eigentlich auch war und wie ähnlich das vielleicht auch ist zu der Situation, die wir heute gerade haben. Also die eine Reaktion, mein Vater dachte, naja, wahrscheinlich ist das jetzt, plündern die Bungalows aus und fahren dann wieder weg. Ja, das war so das erste Szenario, es sind halt Diebe. So, und er hatte dann so noch seinen Cocktail abgestellt und hatte noch im Gedanken, hoffentlich fliegt da jetzt kein Moskito rein, wenn ich zurückkomme. Also ganz abstrus, vielleicht auch eine kleine Überreaktion zur Ablenkung, das kann man nicht ausschließen. Aber dieser Gedanke, das ist so vielleicht wie heute, wenn man das Gefühl hat, oh, jetzt fällt eine Party aus. Das ist im Vergleich zu dem, was gerade passiert, vielleicht so das geringere Übel. Und dann wurden die Szenen oder die Szenarien, die wir uns gemacht haben, auch natürlich immer dramatischer. Also von, wir werden erstmal nicht ausgeraubt, sondern vielleicht auf die Boote genommen und ins Wasser geschmissen. Dann kamen Hinrichtungen als Gedanken. Die Frauen hatten Angst vielleicht, dass sie irgendwie als Sexsklavin missbraucht wurden. Also es gab alle möglichen Szenarien. Und so wirklich verstanden, die Situation, dass wir entführt wurden, das hat eigentlich fast die 20 Stunden gedauert, als wir merkten, okay, hier sind wir jetzt in einem Versteck mitten im Dschungel und das ist eigentlich unsere Destination. Jetzt geht es hier um eine Entführung, die sich auch ziehen kann.
Destination klingt fast nach Urlaubshotel. Wie sah denn Ihre Destination aus?
Naja, ganz anders, als wir erhofft hatten und auch erwartet hatten, weil die Entführer, wir sind angelandet, also auf dieser kleinen Insel Jolo, sind dann nochmal 10 Stunden in Flipflops, so wie wir waren, barfuß da durch den Dschungel gelaufen und kamen dann dort an, wo sie sagten, das ist unser Headquarter. Und wir dachten, das ist vielleicht irgendwie wie eine kleine Armee. Die haben da vielleicht befestigte Häuser oder ähnliches oder Duschen oder was zu essen. Und dann kamen wir da wirklich an einem kleinen Stelzenhaus aus Bambus an und Lagerfeuer und mehr war da gar nicht. Und überall hingen also dann bewaffnete Männer in irgendwelchen Hängematten mitten im Wald. Und das war unser für einige Zeit unser neues Zuhause ohne zu essen, ohne fließend Wasser, eigentlich ohne alles.
Was bekamen Sie denn zu essen und zu trinken?
Am Anfang Lokalgerichte, sprich Reis. Also wir haben wirklich nur Reis gegessen. Das war aber nicht, dass man uns kurz gehalten hat, sondern das sind die tatsächlich gewohnt. Also den Tag über Reis zu essen, mit wenigen Ausnahmen. Dann gab es ab und zu mal noch eine Sardine dazu. Das klingt verrückt, ja, aber es war wirklich eine, wenn es hochkam, eine Sardine pro Person. Wir haben dramatisch abgenommen, also zu trinken Flusswasser, und ich war schon damals ein schlanker, sehr schlanker Mensch und habe nochmal über 10 Kilo verloren. Das war schon für sich genommen schon mal eine schwierige Lage, die sich aber auch verbessert hat, muss man dazu sagen, über die Wochen, als dann Hilfslieferungen reinkamen mit Armee-Kampfrationen. Und damit haben wir dann auch wieder zu Kräften gefunden.
Essen und Trinken ist die eine Sache. Sie sind aber ja auch mehrfach in Feuergefechte zwischen den Entführern und dem philippinischen Militär geraten, waren da ja als eine Art Kanonenfutter mittendrin. Wie oft haben Sie gedacht, das ist aus?
Also die Todesangst war in diesen Momenten schon extrem. Also das war wirklich eine Situation, die so extrem ist, wie man sich das als Zivilist gar nicht vorstellen kann. Nämlich so unfassbar laut an sich schon mal. Und dann immer dieses russische Roulette, wenn also eine Granate durch die Luft fliegt und man hört dieses Heulen dieser Artillerie und irgendwo schlägt sie ein. Und das ist pures Glück, ob man getroffen wird oder nicht. Und das war schon sehr, sehr belastend. Und insofern waren wir dann immer froh, wenn wir möglichst schnell so aus der Schusslinie gekommen sind. Das hat aber mitunter auch schon eine Weile gedauert.
Jetzt könnte man sich auch vorstellen, dass man in einer Situation komplett durchdreht. Wie haben Sie selbst Ihre Angst in diesem Moment in den Griff gekriegt?
Na, ich habe eine ganz verrückte Reaktion an mir festgestellt, die ich auch so vorher bei mir gar nicht zumindest bewusst so kannte. Und das war tatsächlich Galgenhumor. Und eine der Situationen, die vielleicht sehr, also die war wirklich sehr, sehr verrückt, aber die Entführer hatten uns ja konkret auch gedroht, uns zu enthaupten, wenn kein Lösegeld gezahlt wird, wenn das philippinische Militär also nochmal angreift, uns versucht zu befreien. Und als sie sagten eben, dass sie uns möglicherweise enthaupten, da kam mir dann eben der Satz, jetzt nur nicht den Kopf verlieren. Ja, und das war natürlich eine verrückte Situation oder ein verrückter Gedanke. War auch gar nicht ein Witz, aber das war einfach wie so ein Ventil, um erstmal Druck abzulassen. Hat jetzt die Situation an sich das Problem nicht gelöst, aber zumindest so ein bisschen was von dieser inneren Anspannung.
Was hat Ihnen außer dem Galgenhumor noch am meisten geholfen, durchzuhalten?
Besonders Kraft hat mir gegeben, dass ich mir in diesen teilweise sehr, sehr schwierigen und bedrückenden und manchmal gefühlt aussichtslosen Lagen ganz bewusst Bilder mir so ausgemalt habe, mein Leben nach meiner Freilassung. Also ich habe mich gedanklich und auch mit allen Sinnen so in die Zukunft schon ein Stück weit reingebeamt. Und konkret habe ich mir zum Beispiel vorgestellt, wie ich meinen Bruder, meinen älteren Bruder, der ja noch in Deutschland war, der uns in dieser Zeit unterstützt hat, wie ich ihn einfach wiedersehe, wie ich ihn in den Arm nehme, wie ich ihn auch wirklich riechen kann, wie wir zusammen mit einem kühlen Bier auf die Freiheit anstoßen. Das war ein Bild, da konnte ich mit allen Sinnen wirklich reingehen und das hat mir die Zuversicht gegeben, diesen Moment werde ich auch tatsächlich erleben.
Hat Glaube für Sie auch eine Rolle gespielt? Ich weiß nicht, wie religiös Sie sind.
Na, ich habe schon eine Erziehung genossen mit christlichen Werten. Ich bin jetzt nicht bibelfest und auch nicht kirchentreu. Ich bin im weitesten Sinne, würde ich schon sagen, sehr christlich geprägt. Woran ich tatsächlich glaube, ist jetzt unabhängig von einer Religion schon daran, dass eben Gebete zum Beispiel Wirkung entfalten, Und durchaus auch in dem Sinne, dass man auch für Menschen beten kann. Und das haben damals viele Menschen getan, die in Deutschland das mitverfolgt haben. Die haben für uns gebetet. Das haben wir dort auch dann tatsächlich später dann erfahren. Und als wir das mitbekommen haben, hat uns das große Kraft gegeben, allein schon zu wissen, dass man nicht allein ist, dass Menschen an einen denken, das an sich hat schon sehr, sehr viel Kraft gegeben. Dafür bin ich auch bis heute immer wieder sehr, sehr dankbar.
Und Sie haben ja sogar Päckchen in den Dschungel bekommen.
Ja.
Von wildfremden Leuten zum Teil.
Ja, von wildfremden Leuten. Das war ja eine in vielerlei Hinsicht ganz verrückte Situation überhaupt. Und dass wir also mitten im Dschungel sitzen, dass tatsächlich aus Deutschland Menschen Pakete geschnürt haben oder Postkarten geschrieben haben. Und vielleicht so zwei Anekdoten dazu. Also eine Frau hat sich einen ganzen Karton zusammengepackt mit Dingen, wo sie dachte, die sind vielleicht nützlich. Darunter war dann auch ein Rasierset, also ein Dachshaarpinsel und so eine kleine Rasiercreme. Also ein unglaublich schwerer Keramikbecher. Und das war jetzt nicht unsere dringendste Not. Also sie hat sich wahrscheinlich gesagt, ihr könnt euch ruhig mal rasieren. Ich musste an der Stelle schmunzeln. Ich habe tatsächlich diesen Rasierbecher heute noch, weil das also einfach der Gedanke war süß, ja, auch wenn wir da tunlichst Rasierklingen an unseren Körpern vermieden haben in der Zeit, aus Infektionsgründen. Aber das war schon niedlich gedacht. Und einmal hat mir jemand eine Postkarte geschrieben, da stand nur drauf, Mark Wallert, Philippinen. Das hat damals gereicht, ja, weil das ja so stark in den Medien war. Das kam an und es war wirklich jemand, der kam nur in diesen Wald gelaufen, hatte also irgendwie einen Bezug zu den Entführern und hat dann also gesagt, who is Mark Wallert? Da habe ich die Hand gehoben und habe ich eine Post bekommen. Das war schon sehr, sehr verrückt.
Was Sie damals gelernt haben, ist, wie unterschiedlich Menschen mit der Entführung, also mit einer Krise insgesamt, umgehen. Sie mussten zum Beispiel miterleben, wie ihre Mutter, die sie früher als starke Frau kannte, überhaupt nicht mit der Situation klarkam, weder physisch noch psychisch. Heute, aus Ihrer Profi-Perspektive betrachtet, woran, würden Sie sagen, hat es gelegen?
Ich habe mich das auch während der Zeit gefragt und konnte mir das während der Zeit noch nicht wirklich beantworten, warum es meiner Mutter so schlecht ging, weil ich sie auch als Powerfrau immer kennengelernt habe oder einfach kannte. Und dann ist sie so abgefallen und so richtig verstanden habe ich das erst, nachdem sie mir nach meiner Freilassung, zum Glück muss ich sagen, erst nach meiner Freilassung dann erzählt hat von einem Traum, den sie mir dort nicht erzählen wollte. Sie hat gesagt, sie hat schlecht geträumt, aber sie hat mir dann erklärt, was sie geträumt hat. Und das waren Bilder, die ich auch jetzt nicht in allen grausamen Details teile. Das habe ich einmal gemacht, das tue ich nie wieder, weil es wirklich sehr belastend ist. Aber in Kürze hat sie geträumt, wie ich, also ihr eigener Sohn, vor ihren Augen enthauptet werde. Und das in sehr, sehr, sehr schlimmen Bildern und in einer Endlosschleife. Das hat sie immer wieder geträumt. Und das war eben der Unterschied zwischen ihr und mir in der Phase. Ich hatte Sehnsuchtsbilder vor Augen, die mich getrieben haben, die mir Kraft gegeben haben. Und sie hat eben Horrorszenario vor Augen gehabt. Und das hat ihr schlichtweg komplett den Boden unter den Füßen weggezogen. Emotional und dann in der Folge dann auch körperlich,
ja. Jetzt waren Sie ja insgesamt, vermutlich durch diese Positivbilder, die Sie sich gesetzt haben, auch in den Medien ja sowas wie der Hero. Ja? Sie haben danach noch nicht mal eine Psychotherapie gebraucht, sondern schienen das Ganze relativ unbeschadet überstanden zu haben. Da denkt man doch, wenn jemand sowas durchgemacht und überlebt hat, da kann den im Leben nichts mehr umwerfen. Wie unverwundbar haben Sie sich nach Ihrer Freilassung gefühlt?
Also ich habe tatsächlich denselben Gedanken gehabt wie viele, als ich noch in Gefangenschaft war. Da war ich sicher, wenn ich das hier gerade überlebe, dann kann mich im Alltag einfach gar nichts mehr stressen. Das habe ich tatsächlich auch noch geglaubt. Und das Leben hat mich eines Besseren belehrt. Und das hat gar nicht so lange gedauert. Also ein paar Jahre nach meiner Freilassung bin ich tatsächlich dann also im Beruf, durch beruflichen Stress, in einen Burnout gekommen. Und das war natürlich völlig verrückt, dass ich auf der einen Seite so diese ein Lösegeld-Ultimatum überstanden hatte, das mich ja tatsächlich fast den Kopf gekostet hätte. Und auf der anderen Seite stressen mich also Deadlines, ja, die zwar so heißen, aber ja nicht wirklich tödlich sind, die bringen mich dann also wirklich zu Boden, bis in Burnout rein. Das habe ich auch erstmal nicht verstanden.
Das heißt, im Klartext, ein und derselbe Mensch kann in verschiedenen Krisensituationen sehr unterschiedlich reagieren.
Genau. Also Resilienz grundsätzlich ist, es gibt nicht den resilienten Mensch, sondern es kommt drauf an und also auf Lebensbereich. Es gibt Menschen, die haben, die verlieren ihren Job und sagen sich, hey super, ich nehme die Abfindung mit, such mir was Neues. Aber wenn demselben Menschen dann vielleicht die Beziehung oder eine Scheidung ins Haus steht oder eine schlimme Diagnose, dann sind sie komplett am Ende. Und umgekehrt, ja, es gibt auch genau das Gegenteil von Mensch. Also es ist ein bisschen vom Lebensbereich auch abhängig. Man kann aber grundsätzlich mal Resilienz schon trainieren, ganz gezielt.
Also Resilienz heißt einfach Widerstandsfähigkeit in Krisen.
Richtig, das ist so diese innere Stärke bei Belastungen von außen. Und da gibt es also verschiedene Schutzfaktoren, sogenannte, die also da helfen, in Krisen entweder stark zu bleiben oder zumindest danach auch wieder schnell in die Stärke zu kommen.
Jetzt und, ist ja jede Krise anders, wie Sie schon sagten. Und eine Entführung im Dschungel zu überstehen, ist ja nochmal was ganz anderes als ein Burnout oder jetzt aktuell die Corona-Krise. Oder gibt es da auch zwischen den einzelnen Krisen Gemeinsamkeiten?
Also die Gemeinsamkeiten zwischen der Entführung und der jetzigen Corona-Situation sind tatsächlich frappierend. Also da merke ich, dass so diese, ich nenne sie immer Dschungelstrategien, so das, was mir damals geholfen hat, dass ich das eigentlich gerade eins zu eins übertragen kann auf die jetzige Situation. Unterschiedlicher ist es dann schon zwischen der Entführung gewesen damals und meinem Burnout danach. Und der Unterschied, warum hatte ich das eine so stark überstanden und das eine nicht? Das hatte ganz stark eben mit dem Thema Optimismus zu tun oder mit dem Thema auch einer positiven Vision von der Zukunft. Die hatte ich ja ganz klar während der Entführung. Ich hatte dieses Bild vor Augen. Ich wusste genau, wofür ich kämpfe. Ich wusste, es geht hier ums Überleben. Und das Bild, was ich vor Augen hatte, was mich getrieben hat, das war die Freiheit. Das war eben wieder die Zeit danach. Und im Job hat mir genau das gefehlt. Diese Vision zu wissen, ab einem gewissen Punkt, wofür kämpfe ich hier eigentlich? Was ist das, wofür ich auf jeden Fall gehe? Das war ab einem gewissen Punkt einfach nicht mehr da. Und dann hat mir auch die Kraft gefehlt, über viele Monate dann also wirklich 70, 80 Stunden da unter Hochdruck in einer Ausnahmesituation da im Job standzuhalten.
Also wichtig, wenn man das jetzt nochmal mit der aktuellen Corona-Krise vergleicht, wäre also auch jetzt in der Situation eine Vision zu haben. Also was ist mein Ziel? Was möchte ich danach machen? Aber zunächst mal muss man ja die Situation akzeptieren, ja? Also sagen, okay, das Virus ist jetzt im Umlauf. Jetzt muss ich zum Beispiel akzeptieren, dass ich schlicht und einfach zu Hause bleiben muss, zumindest für einige Zeit mit vielen Einschränkungen leben muss. Wieso, sagen Sie, ist diese Akzeptanz so wichtig?
Naja, die Situation an sich, die Krise erstmal zu erkennen und auch anzuerkennen, dass es so wie bisher einfach nicht weitergeht, das ist ein ganz wichtiger Punkt, an den man erstmal kommen muss. Und das spürt man jetzt gerade, dass erstmal alles so weit weg ist, das hat mit mir nichts zu tun, das ist irgendwo da in Wuhan. Und dann auf einmal kommt es immer näher, dann sind einfach die Kinder zu Hause, dann spürt man auch nicht ganz genau, was das bedeutet. Aber irgendwann wird einem eigentlich das Ausmaß der Situation klar und dann ist man auch erstmal aktiviert. Vorher ist die Gefahr, dass man das eigentlich gar nicht wirklich als Krise anerkennt und dann auch vielleicht gar nicht richtig mit umgeht.
Das merkt man ja, ne? Es gibt ja noch genug Leute, die draußen Partys feiern und Ähnliches.
Ja, ich glaube, mein Eindruck ist, das ändert sich in diesen Tagen und das ist auch richtig so. Das ist eine ganz realistische Einschätzung, dass das jetzt gerade wirklich nicht mehr die Gunst der Stunde ist, das zu tun, sondern da an der Stelle für jeden Einzelnen gilt es auch, also einmal gesundheitlich sicher, aber eben auch in allen Folgewirkungen sich auch jetzt zu orientieren, hey, das ist keine Geschichte, die jetzt irgendwie 2 Tage oder 2 Wochen dauert, sondern das wird Auswirkungen über einen längeren Zeitraum haben und wie gehe ich damit eigentlich um, was kann ich heute schon tun, um in Zukunft eben auch wieder dann gut dazustehen.
Haben Sie Tipps, wie man das hinkriegen kann, die Situation zu akzeptieren, statt ständig mit der Situation zu hadern? Ganz praktische Tipps?
Ja, also erstmal, wenn einem auffällt, also dass man vielleicht immer so nach Erklärungen sucht, sich sagt, ach Mensch, wäre das jetzt nicht passiert, ach hätten die doch irgendwie irgendwo früher irgendeinen Flughafen geschlossen. Das sind alles so Gedanken, die sind zwar menschlich, aber die kann man eigentlich sehr schnell ad acta legen, weil sie einen einfach auch nicht weiterbringen. Also da verliert man eine Menge Energie mit diesem hätte, könnte, wäre, die man ja braucht eigentlich, um jetzt mit der Situation an sich, mit den Herausforderungen auch umzugehen. Also da einfach mal beobachten, ist man in diesem Hadern drin oder ist man schon in der Handlung? Und dann auch zu schauen, was ist denn gerade möglich, was kann ich tun, um auch aus einer Opferrolle rauszukommen.
Ins
um
Tun eben nicht kommen in diesem, ist eine wichtige Sache.
Ins Tun kommen. Also nicht so dieses, da muss irgendwo jemand was machen oder wie soll das jetzt weitergehen. Nicht nur das Warten auf irgendwie den Staat, sondern wirklich zu überlegen, das gibt auch Kraft, wenn man selber das Gefühl hat, man kann seine Situation jetzt auch gerade in welcher Form auch immer verbessern, neue Wege gehen, sich irgendwie Gedanken machen auch über die Zukunft. Und zwar nicht nur Sorgen, sondern wirklich überlegen, was kann ich tun.
Was auch helfen kann, um eine Situation zu akzeptieren, schreiben Sie in dem Buch, ist die Haltung, wer weiß, wofür es gut ist. Das klingt ja, wenn man auf die aktuelle Corona-Krise schaut, erstmal zynisch. Oder sehen Sie das anders?
Naja, es gibt, ich nehme mal das Beispiel unserer Situation. Also ich habe jetzt wirklich auch gerade selber gar nicht so viel zu lachen, weil da jetzt das, wo ich unterwegs bin, einfach gerade auf Null gestellt wird. Keine Vorträge, keine Seminare, die stattfinden, bis auf Weiteres. Und das, was jetzt gerade aber entsteht, das ist zum Beispiel das, was ich bisher immer aufgeschoben habe. Das ist nämlich wirklich auch digitale Angebote zu machen, was eigentlich immer schon sinnvoll war, wofür ich aber noch nie die Priorität habe. Das geschieht gerade sehr, sehr schnell, dass ich eben jetzt Angebote mache, so meine Erfahrungen auch auf diesem Wege zu teilen. Und das ist etwas, wo ich sage, naja, rückblickend wird das meine Aktivitäten in diesem Bereich beschleunigt haben und ist zumindest etwas Positives, was ich dem abgewinnen kann.
So viel Optimismus, wie Sie jetzt an den Tag legen, ist natürlich nicht jedem mit in die Wiege gelegt. Trotzdem sagen Sie, kann man das trainieren, weil es einem damit einfach ein bisschen besser geht. Eine Möglichkeit, die Sie schon angesprochen haben, die Ihnen im Dschungel beim Überleben geholfen hat, ist, setzen Sie sich positive Bilder. Wie kann denn so ein positives Bild aussehen für den Einzelnen?
Ja, also erstmal, es gibt ja unterschiedliche Ängste erstmal, die Menschen bewegen. Das eine ist natürlich die Infektion oder eine Krankheit an sich. Und da schlichtweg erstmal sich vor Augen halten, sich ein Bild zu machen, wie man schlichtweg gesund bleibt. Ja, das klingt jetzt banal, aber das ist erstmal eine ganz andere Ausrichtung, als wenn man sich den ganzen Tag darauf auf die Krankheit fokussiert.
Und Sie sagen, es hilft auch, sich zum Beispiel abends hinzusetzen und sich klar zu machen, für was kann ich dankbar sein heute? Also einfach mal drei Dinge aufzuschreiben. Das haben Sie sogar im Dschungel gemacht, wenn Sie in der glücklichen Situation waren, mal Papier und Bleistift zu haben. Was haben Sie damals zum Beispiel aufgeschrieben?
Na, wir haben zusammengesessen wie in so einer Runde und haben mal versucht, rauszukommen aus diesem ganzen Grübeln, aus dem ganzen, was ja jetzt auch viel passiert, dieses alle Katastrophenmeldungen, eine noch mehr, noch mehr, noch mehr. Mal wieder gezielt den Fokus haben wir auf das Positive gerichtet und da fragt man sich, was kann da Positives sein? Und wir haben Danke gesagt, danke, dass wir noch überleben. Danke, dass wir heute nicht angegriffen wurden vom Militär. Danke, dass wir heute gerade Zugang zu Wasser haben und genug zu essen hatten. Das waren also teilweise Kleinigkeiten. Und der Effekt ist, egal wie klein die Dinge sind, egal wie schwer die Lage ist, man findet immer etwas Positives. Und sich darauf zu konzentrieren, das bleibt im Hirn quasi hängen, weil das Hirn einfach merkt, dass gerade auch in schwierigen Lagen dieses Positive nicht aus den Augen gerät. Und das ist extrem nachweislich hilfreich. Also dieser positive Zusammenhang zwischen Optimismus und psychischer und physischer Gesundheit, der ist erwiesen in vielen Metastudien. Und das kann man eben sogar ganz gezielt herbeiführen. Und das ist eigentlich die gute Nachricht. Und das wäre auch etwas, was man jetzt machen kann bei all der Sorge, der teilweise berechtigten Sorge, aber auch immer wieder den Fokus auf das zu haben, was ist denn auch gerade gut oder leichter vielleicht, was ist vielleicht gerade nicht ganz so schlecht.
Und wenn man das Gefühl hat, ich habe jetzt rein gar nichts mehr zu lachen, dann muss, sagen Sie, halt der Bleistift-Trick herhalten. Wenn gar nichts mehr geht, dann sagen Sie, stecken sich einfach für eine Minute einen Bleistift quer in den Mund. Was soll das bitte bringen?
Das ist tatsächlich, also es gibt so einen Effekt, der heißt Facial Feedback. Also man kann so auf der einen Seite, lacht man ja, wenn es einem gut geht. Das ist andersrum verrückterweise auch so. Wenn man die Mundwinkel nach oben bringt, dann merkt der Körper sozusagen als Feedback, hier scheint gerade etwas Positives zu sein und schüttet entsprechende Glückshormone aus. Das ist ein so ein Trick. Ich glaube, wenn gar nichts mehr geht, dann würde ich eher zu Geigenhumor tendieren oder eben wirklich auch einen Bleistift zu spitzen. Manches Mal Hauptsache ins Handeln kommen. Und wenn man jetzt zu Hause auch sitzt und vielleicht irgendwie, das natürlich eine schwierige Situation ist mit der ganzen Familie, man kommt nicht raus, zumindest die Gunst der Stunde zu nutzen, vielleicht aufzuräumen, irgendwas zu machen, was liegen geblieben ist, weil das einfach psychologisch schon diesen Effekt hat, dass man ins Handeln, man kann etwas tun, man kann die Zeit irgendwie nutzen und das hilft.
Und man kann natürlich jemanden anrufen, von dem man weiß, der tut mir gut.
Unbedingt. Ganz wichtig, auch da drauf zu achten, mit wem ist man in Kontakt. Also es gibt eben einige, die sich in Katastrophenbildern suhlen. Ja, das ist schwierig auf Dauer, weil da kommen ja keine Informationen, da kommen eigentlich nur Ängste raus. Und da sich gerade mit Menschen zu umgeben, die positiv sind, ist eine Möglichkeit. Jetzt ist es ja in dieser Krise anders. Jetzt soll man ja hier ausnahmsweise mal nicht zusammenrücken. Und da gilt es eben, schlaue Wege zu finden. Vielleicht jetzt gerade, wenn mal Ausgang beschränkt sein sollte, dann wirklich jetzt die Gunst der Stunde nutzen. Jetzt vielleicht den Großeltern auch schon mal zu zeigen, wie sie Bildtelefonie machen, damit eben im Zweifelsfalle man da in Kontakt bleiben kann. Und soziale Unterstützung, soziale Kontakte ist einer der aller stärksten und best nachgewiesenen Schutzfaktoren in Krisen überhaupt.
Ein ganz persönlicher Tipp von Ihnen war ja auch, helfen Sie anderen Menschen. Das war so ein bisschen Ihre Rolle, die Sie bei der Entführung für sich gefunden hatten. Dann helfen Sie sich nämlich selbst, wenn Sie anderen helfen. Inwiefern?
Naja, auch an der Stelle hat das mit dem zu tun, dass man etwas Sinnvolles tun kann. Also manchmal kann man vielleicht für sich selbst, weiß man nicht genau, was man tun soll, aber man kann jemandem anders helfen. Das gibt einem in dieser Situation schon mal das Gefühl, sinnvoll handeln zu können. Das ist das eine. Und das andere ist, wenn man vielleicht auch selber eigentlich eine Angst hat in einer Situation und man hilft jemandem anders, dann sind die eigenen Ängste weg. Also vielleicht, ich teile vielleicht ein Bild, wo ich das sehr stark gemerkt habe, während der Entführung, da war es so, dass wir zum Beispiel, meine Mutter, die nicht mehr laufen konnte, sie war bewusstlos, dehydriert und vieles mehr, die haben wir dann auf eine Trage genommen, auf den Schultern, also getragen, und zwar mitten durch Gefechtssituationen, also wirklich, wie man das eigentlich nur aus Filmen kennt, haben uns immer hingeworfen, wenn Granaten geflogen sind. Da fragt man sich ja, wie kann man das überhaupt machen? Und ich habe festgestellt, dass ich in diesen Momenten so fokussiert war darauf, dass meine Mutter von dieser Trage nicht runterfällt, ja, bewusstlos wie sie war, dass ich gar keine wirkliche Zeit hatte, mir um mein eigenes Leben da mitten im Schusswechsel wirklich Gedanken zu machen oder zu große Angst zu haben. Und ich glaube auch, dass Menschen, die jetzt in das Helfen kommen, die jetzt besonnen sind, die ruhig bleiben, die andere Leute auch vielleicht beruhigen, dass die daraus auch ihre Kraft ziehen.
Und jeder kann ja helfen. Können. Es gibt Einkaufshilfen, Jugendliche, die sich bereit erklären, für Senioren zum Beispiel einkaufen zu gehen. Oder ich bin in so einem Online-Nachbarschaftshilfe-Forum. Da hat sich eine alte Frau angeboten, die gesagt hat, ich kann nicht mehr raus, aber ich kann gut zuhören. Rufen Sie mich doch einfach an. Ich kann Ihnen Trost spenden.
Schön.
So eine tolle Sache.
Schön, ja.
Jetzt arbeiten Sie im Homeoffice. Ich arbeite auch seit einigen Tagen zwangsweise im Homeoffice. Und ich gebe zu, es fällt mir wirklich manchmal schwer, mich morgens aufzuraffen, etwas anderes anzuziehen als meine ausgebeulte Jogginghose. Denn es sieht ja eh keiner. Und mittags kochen mache ich vor allem, weil meine Kinder, die ja keine Schule mehr haben, etwas Vernünftiges in den Magen kriegen müssen. Wenn ich alleine wäre, würde ich es vermutlich beim Käsebrot belassen. Wie typisch ist so ein Verhalten, wie ich es derzeit bei mir selbst bemerke? In Krisensituationen, dass man sich einfach so ein bisschen hängen lässt.
Ja, also das ist tatsächlich typisch, weil man ja schon so angespannt ist. Es ist alles schon so anstrengend und dann lässt man sich ein bisschen hängen und sagt sich, oh, nicht jetzt das auch noch. Und das Gegenteil ist wirklich zu empfehlen, nämlich ganz bewusst, vielleicht im Chaos, in all dem, was gerade sich auflöst an Struktur, Strukturen schaffen, Ordnung schaffen. Und dazu gehört zum Beispiel auch eine Tagesroutine. Also sich wirklich jeden Tag recht diszipliniert eine Struktur zu geben, eben morgens aufzustehen, vielleicht erstmal richtig zu frühstücken, wie man es sonst vielleicht vor der Arbeit auch getan hat. Das nicht jetzt ewig ziehen, sondern auch eine Zeit zu haben, wo man arbeitet, dann auch wieder eine Zeit, wo man sich auch entsprechend vielleicht in die entsprechenden Klamotten auch bringt und in die entsprechende Haltung. Und dann wirklich relativ, so weit wie möglich an einem normalen Tagesablauf bleibt. Ist natürlich jetzt schwierig, weil viele Menschen ja einfach zu Hause sind. Also ich habe ja unzählige Gespräche jetzt in wie viele Menschen natürlich in den letzten Tagen geführt. Und die Einzelsituationen sind ja sehr, sehr komplex. Also teilweise eben mit dann den Kindern zu Hause ohne Betreuung. Dann ist natürlich Arbeiten auch schwierig. Und das ist eine Belastung, wo man sehr, sehr viel Disziplin braucht. Und deswegen auch wirklich diese innere Haltung. Das kann sich noch länger ziehen. Ich sollte das nicht so als ist ja mal 2 Tage ganz in Ordnung nehmen, sondern sich darauf einstellen, hey, das braucht ein bisschen Struktur und das dann auch wirklich durchziehen. Dazu gehört also, sich mal eine Auszeit gegenseitig zu geben, wo man auch mal eine Tür zumachen kann und sei es im Bad, ja. Das ist also ganz, ganz wichtig. Das haben wir damals eben auch gemacht, diese Tagesstrukturen, um irgendwie sich nicht so hängen zu lassen.
Sie sagen ja sogar, wir müssen gerade in der Krise versuchen, körperlich fit zu bleiben. Jetzt haben die Fitnessstudios zu, die Sportvereine auch. Man kann nicht so viel raus. Aber man kann ja auch Sport zu Hause machen durchaus. Es gibt ja viele Fitness-Apps, die man sich zum Beispiel runterladen kann aufs Handy. Warum ist es denn Ihrer Ansicht nach so wichtig, jetzt gezielt auch die eigene Fitness zu trainieren?
Naja, weil wir uns durchaus darauf einstellen sollten, dass das jetzt nicht vielleicht eine Woche ist. Also es ist unsicher, das wünsche ich natürlich uns und jedem, dass das, dass wir möglichst gar nicht in der Freiheit beschränkt sind, dass das schnell vorübergeht. Der Wunsch ist da, aber das Risiko ist ja auch da, dass sich das durchaus länger ziehen kann. Und dafür ist es eben wichtig, sich auch für einen längeren Zeitraum fit zu halten. Also jetzt nicht eben Chips essend auf dem Sofa zu sagen, hey, schöne Sache, 12 Stunden DVD-Dauerschleife. Das ist vielleicht eine mögliche Reaktion, auf Dauer sicherlich nicht hilfreich, sondern dann wirklich zu schauen, und das haben wir tatsächlich damals dann auch gemacht, den ganzen Tag nur sitzen, das schlafft ab, ist auch keine gute Haltung. Man ist dann irgendwann auch psychisch angegriffen. Wirklich, wir haben Liegestütz gemacht, wir haben sind einfach auf engstem Raum dann teilweise auch einfach mal gelaufen, im Kreis gelaufen. Wir haben Kniebeugen, alles Mögliche gemacht. Hauptsache, der Körper bleibt in Form auch langfristig. Und es ist auch eine ganz wunderbare Methode, um ganz konkret auch Stress abzubauen.
Jetzt lassen Sie uns zum Schluss nochmal über etwas ganz Wichtiges reden, das nämlich, was nach der Krise kommt. Sie sagen, Sie selbst sind nach der überstandenen Krise im Dschungel in die nächste Krise, also den Burnout, reingerauscht, weil Sie das falsche Bild von Krisen hatten. Sie haben nämlich gedacht, das sind einfach Hürden, über die muss man drüber springen und dann läuft man weiter wie zuvor. Was wäre denn das richtige Bild einer Krise?
Also eine Krise ist besser, wenn man die mal als eine Stufe betrachtet. Also wenn eine Krise eine Stufe ist, dann wird das Leben nicht zum Hürdenlauf, sondern zum Treppensteigen. Und mit jeder Krise kann man ein Stück weit Entwicklungsstufe für Entwicklungsstufe wachsen an dem, was man erlebt. Und dann bleibt das zwar ein mühsamer Weg, diese Treppe hochzugehen, aber er hat wenigstens erfüllten Sinn. Anders als eine Hürde, die ja nur im Weg steht. Und noch wichtiger als der Blick auf die Krise ist der Blick auf sich selbst tatsächlich. Das hatte ich immer vor Augen. Ich dachte immer, man muss ein Stehaufmännchen sein. Also danach einfach aufstehen, weitermachen. Ganz wichtig an der Stelle, nicht einfach aufstehen, weitermachen, sondern aufstehen, überlegen, was man gelernt hat aus der Krise und vielleicht auch andere Wege einschlagen. Und was häufig einfach passiert ist, dass man so zurückgeht in die Komfortzone, dass man so weitermacht wie vorher dieselben Fehler. Und um vielleicht ein konkretes Beispiel zu geben jetzt zur aktuellen Lage, mal angenommen, und das wünsche ich allen, dass das also ganz möglichst schnell und umfassend sich auflöst, dann sollte man trotzdem überlegen, mal angenommen, es wäre nicht so gekommen, was sollten wir in Zukunft besser machen? Wer also seinen Notfallvorrat jetzt einfach dann aufisst und beim nächsten Mal wieder genauso mit Angst und Panik zu Hamsternkäufen in die Läden rennt, der hat eben an der Stelle die Chance verpasst, aus dieser Krise für eine mögliche nächste zu lernen.
Ja, oder wer zum Beispiel einfach beruflich weitermacht wie bisher, obwohl er vorher auch schon nicht glücklich war. Weil so eine Krise macht einem ja auch immer die Endlichkeit, die eigene Endlichkeit bewusst.
Absolut. Also auch an dieser Stelle zu lernen, gibt es vielleicht jetzt entweder die Notwendigkeit oder zumindest die Chance, neue Wege zu gehen. Also das steckt, glaube ich, bei ganz vielen auch in meinem Umfeld sehr freiberuflich drin, die jetzt gerade diese Krise zum Anlass nehmen. Ich habe es jetzt schon ein paar Mal gesagt, aber das zieht sich durch alle gesellschaftlichen Bereiche und Wirtschaft durch. Es wird sehr, sehr viel, einen riesen Push geben für digitale Methoden. In den Schulen wird das so sein. Das ist eigentlich längst überfällig aus meiner Sicht, digital zu ergänzen. Das wird jetzt aus der Not heraus entwickelt und gut, wenn diese Entwicklung dann nach der Krise auch wirklich weitergetrieben wird und nicht einfach liegen gelassen wird nach dem Motto, naja, ist ja jetzt alles vorbei. Dann haben wir eine Chance verpasst.
Sie haben damals die Chance nach der Entführung insofern verpasst, weil Sie erstmal weitergemacht haben wie bisher. Sie haben weiterhin Führungspositionen in Unternehmen übernommen, die ganz viel mit Zahlen und wenig mit Menschen zu tun hatten, obwohl sie schon vor ihrem Tauchaufenthalt und der Entführung im Dschungel gemerkt haben, dass mit den Zahlen, das ist eigentlich gar nicht so mein Ding, das ist mir viel zu abstrakt. Dass sie letztlich beschlossen haben, das zu ändern, dazu hat lustigerweise eine Eule maßgeblich beigetragen. Vielleicht verraten Sie uns noch kurz, inwiefern.
Ja, das war also eine ganz magische Begegnung in einer Phase, in der ich tatsächlich auch beruflich gemerkt habe, ich muss mich eigentlich verändern, hatte aber nicht die klare Vorstellung, in welche Richtung. Und dann fahre ich also abends nach der Arbeit nach so einem typischen 12-13-Stunden-Tag zu der Zeit mit einer Kollegin im Auto nach Hause. Wir erzählen noch im Auto, sind wir noch voll in diesem Projektgeschehen drin und diskutieren. Und dann macht es auf einmal fump, so ein leiser Aufprall an der Seite, dann steige ich aus dem Auto, bremse also stark und gehe die Landstraße zurück und sehe da dann eine kleine Eule sitzen. Und jetzt muss ich vielleicht noch eins sagen, ich habe kurz vorher, vor dieser Begegnung, war ich bei einem Eulenexperten zu Hause. So, und der hat dann erklärt, hier seine ganzen Schützlinge, die sagte, die sind fast alle in Autos geflogen, die haben sich fast alle in den Flügel gebrochen. Und das Schlimmste ist, die werden zu spät zu mir gebracht. Legen sie sich eine Decke ins Auto. Wenn die eine Eule ins Auto fliegt, dann packen sie sich die, bringen sie die zu mir, bevor die aus dem Schock aufwacht und wegfliegt. Als ich dann also mit meiner Decke zu dieser Eule gehe, da hat es bei mir Klick gemacht. Ganz plötzlich war diese abstrakte Zahlenwelt ganz, ganz, ganz weit weg. Das, was mich vorher so beschäftigt hat. Und ich hatte in diesem Moment ein Gefühl, wie als ich tatsächlich entführt wurde, von der Klarheit, worum es hier gerade geht und warum ich da in Schlips und Kragen durch die kalte Nacht stapfe. Nämlich, weil ich hier ganz konkret was tun kann, um ein Leben zum Besseren zu wenden. Und das habe ich dann zu meinem Beruf gemacht. Ich bin nicht Tierarzt geworden, aber ich tue konkret etwas an der Stelle lieber für Menschen als für Tiere.
Herr Wallert, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch und für Ihre tollen Tipps und Inspirationen, wie Sie sie ja lieber nennen. In SWR 1 Leute gibt es immer am Ende ein kleines Geschenk als Dankeschön für unseren Gast. Davon weichen wir auch heute nicht ab, auch wenn wir uns nicht gegenüber sitzen. Sie kriegen es einfach zugeschickt, die Post arbeitet ja noch. Ich habe für Sie nämlich eine Kartenbox mit dem schönen Namen Eulenglückseligkeiten gefunden. Mit ganz tollen Impulsen für jeden Tag, die uns von äußerst nett gezeichneten Eulen vermittelt werden. Viel Spaß damit.
Großartig.
Danke, dass Sie Zeit für Leute hatten und bleiben Sie gesund.
Ganz herzlichen Dank, das wünsche ich Ihnen auch.
Eins gehört. SWR 1.